SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Der Comedian Ingo Appelt ist in SWR 1 Leute. Es passte gerade so gut, weil er im Land unterwegs ist. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Vor kurzem Bingen, diesmal Trier und Dexheim, im September Mainz und Kaiserslautern. Und Ihr Karriere-Turbo war Koblenz, Café Hahn. Sie müssen die Rheinland-Pfälzer lieben.
Ja, ich bin gerne in Rheinland-Pfalz, tatsächlich. Ist eine schöne Ecke. Also es ist ja landschaftlich reizvoll. Und eine der wenigen, landschaftlich reizvollen Gegenden, wo es auch einigermaßen läuft. Ich merke das so in Bayern zum Beispiel. Da tue ich mich schwer. Also gerade je schöner es ist, also so Starnberger See. So, da kann ich auch froh sein, wenn 200 Leute kommen. Weil die Bayern sind schon sehr eigen. Die nehmen nur das, was sie kennen. Ne? Das ist da, oder auch so, ich spiele auch gerne in der Schweiz, eins, zwei, drei Termine im August. Da bin ich mal gespannt, das ist eine Mixshow, aber alleine tue ich mich da auch so ein bisschen schwer. Also da ist mir Rheinland-Pfalz erheblich lieber.
Rheinland-Pfalz ist offen.
Ja, das ist auch diese Mischung zwischen Industrie und Weinbau, also dieses Ländliche und trotzdem, also gerade auch so in Mannheim spiele ich ja auch ganz gerne, weil das so industriell ist und das läuft da sehr gut. Je ländlicher, umso schwieriger wird es eigentlich.
Das neue Programm heißt Besser ist besser. Ziel sind die Männer, die sie verbessern möchten.
Genau.
Klappt das?
Ja, schwierig. Ich hätte auch gedacht, dass die weiter sind. Also ich mache ja jetzt auch gerade jetzt auch so diese Debatte um die Ehe für alle und so, wo dann auch gerade Männer dann immer so tolerant tun, so als wenn sie nichts gegen gleichgeschlechtliche Ehe, sollen sie doch alle machen. Aber selber wollen sie nicht so, also sie sind sehr homophob, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich mit Männern abends so rede, so wie ist das, lass uns auch mal ein bisschen den Schwulen als Vorbild nehmen, weil die Frauen stehen drauf, die mögen das ein bisschen weich, zart, ein bisschen weibisch auch zu sein und glitzy. Ich mach das auch. Ich habe so eine Beziehung mit meiner Frau, ich bin der Einkaufsberater. Ne, ich mach so, also ich bin quasi die Hausschwuppe, sage ich immer.
Sie gehen shoppen und kaufen auch das, was Sie tragen, selbst ein.
Ja, das, nicht nur das, also ich kaufe auch das, was sie trägt, kaufe ich ihr an. Ich schwatze es ihr auch auf. Also teilweise, sie traut sich da nicht. Da sind wir dabei, bei Swarovski waren wir neulich. Und die haben so schöne Handyhüllen. Hier, ich habe hier auch mein Handy. Guck mal hier, glitzy Swarovski, weißt du? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es glitzert halt unheimlich schön. Und meine Frau hätte es gerne gehabt, wollte es aber nicht haben. Also habe ich mir eins gekauft, um zu zeigen, ja, dann habe ich noch. Dann sagt sie, dann will ich aber auch eins haben. Zack, hat das auch eins. So geht das. Also ich weiß sehr genau, was sie will. Auch die Handtaschen, die Schuhe. Ich liebe das. So auch da im KDW, da in Berlin einkaufen zu gehen. Da ist auch lustig, sich das anzugucken. Die haben eine Damenschuhabteilung, da fällst du hinten über. Die haben Schuhe, das glaubt ein Traum. Glitzer, schön, Form, also wirklich tolle Marken. Dann gehst du in die Herrenabteilung, da schläfst du ein. Schwarz, braun, Feierabend. Also da merkst du, die Männer müssen bunter werden. Erheblich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind auf Tour mit Ihrem neuen Programm Besser ist besser. Ziel sind die Männer. Am Anfang rufen Sie ins Publikum, Männer wollt ihr besser werden? Und dann rufen die, nein.
Nee, nein, nicht, aber die sagen erstmal nix. Also sie sind mit allem so, sie tun sich schwer. Also da fehlt den Männern doch der Humor, diese Eigenironie, wo ich ja immer sage, ein Mann muss Humor haben, aber der soll nicht da irgendwelche versauten Witze erzählen, sondern er muss in der Lage sein, sich aktiv an seiner eigenen Zerstörung zu beteiligen. Das ist so das, was so dahinter steckt. Also sich heruntermachen, sich herabsetzen, Frauen lieben Dinge, die heruntergesetzt sind. So dieses Spielchen, wo ich dann sage, der Mann muss ein Macho und ein Weichei sein, also ein Matschei. Also Freunde, lasst uns Matscheier sein. Und dann rufst du ins Publikum, wollt ihr Matscheier sein? Da kommt nichts. Das wollen die nicht. Da fehlt denen wirklich so dieses, wo du denkst, ich jetzt als Komiker, du stehst da auf der Bühne und du machst das selber auch. Und du denkst, mir zuliebe auch schon oder einfach, weil es ein lustiger Rahmen ist, dass sie da wirklich aufstehen würden und sagen, jawohl, ich bin ein Matschei. Einfach mal lustig. Machen die nicht. Die sitzen wirklich völlig verwirrt da und sagen, nee, wir sind doch super, wie wir sind. Und da merkst du echt, Jungs, ihr seid echt schwer noch hinten dran.
Ich bin ein Matschei. Den Satz wünschen Sie sich. Sie sind auf jeden Fall ein Berliner.
Jetzt bin ich ein Berliner, seit 3 Jahren. Also bin ich jetzt nach Berlin gezogen wegen meiner Frau, weil die ist halt Ur-Berlinerin und jetzt bin ich Berliner.
Und Sie fühlen sich da so richtig wohl, oder?
Ja, es liegt natürlich, wie gesagt, wenn man seine große Liebe hat und wir wohnen da auch schön zusammen. Wir haben eine ganz schöne Wohnung in Charlottenburg und es ist ja sowieso, das ist ja eine sehr angesagte Stadt. Und ich war vorher ein totales Landei. Also ich habe in der Nähe von Köln in Overath auf dem Land Maria Linden, stockkonservativ, also es war ein katholischer Pilgerort und wir hatten da ein Häuschen, die Rehe waren im Garten, man musste immer die Igelchen rausräumen, die Maulwürfe haben alles kaputt gemacht. Also ich war so ein richtiges Landei, das über 10 Jahre.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, auch so mit Rasenmähen und so und ich habe das alles, ich habe das eigentlich geliebt auch. Ich mag eigentlich so diese Landschaften und wenn ich so nach Hause komme und die Schafe stehen auf der Weide und die Kühe, das mag ich unheimlich gerne. Und das ist jetzt natürlich ein Kontrastprogramm.
Ja, Schafe und Kühe sind weniger in
Charlottenburg. Ja, aber das hat ja was mit Kindern zu tun. Ich hatte ja auch dann diese Kinder, 3 Stück, und dann will man das halt auch so haben. Aber die Mutter ist dann irgendwann auch, die hat es nicht ausgehalten auf dem Land und die ist dann mit den Kindern in die Stadt gezogen und ich bin dann irgendwann nach Berlin gegangen. Weil das ging auch dann irgendwie nicht mehr so gut. So alleine da auf so ein großes Haus zu haben und dann steht das die ganze Zeit leer und meine Frau fühlte sich da auch nicht wohl. Also haben wir gesagt, komm, ab nach Berlin. Wir haben auch geheiratet, lustigerweise, was ich auch nie wollte. Ich bin da so ein Ehegegner, weil ich mal gesagt habe, Ehe, das ist spießig, das ist konservativ, das machen Katholiken. So die Frau, ne, zum Bund der Ehe einziehen, ne, die kleinste Zelle im Staat, die Familie. Also so, ich mochte diesen konservativen Ansatz nicht. Und jetzt haben wir in Las Vegas geheiratet letztes Jahr und ich fand es sehr lustig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
meine Boshaftigkeit habe ich durch meine Kindheit, findet man als ein Zitat von Ihnen. Im Ruhrgebiet sind Sie aufgewachsen, dann als 11-Jähriger nach Würzburg gekommen, nach Franken. Ist Ihnen das schwer gefallen?
Das war ein totaler Bruch, ne? Also wegen dann im Ruhrgebiet, ich war dann auf einer Ganztagsschule, ich sollte dann, da gab es damals dieses Modell, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber das war so eine übergreifende Schule, so ein Gesamtschulkonzept war das damals und da wollte ich drauf, die war aber noch nicht fertig. Und dann bin ich genau in diesem Zeitpunkt bin ich umgezogen, also kurz vor der Einschulung quasi in diese Gesamtschule gab es dann, da war ich Hauptschüler. Und dann auf dem Dorf. Wir haben auf dem Dorf gelebt, Teilheim in der Nähe von Würzburg. 6000 Einwohner mit einer Volksschule. Und wo ein Lehrer allen Unterricht, der hieß Herr Groll. Also das war wie ein Nazi. So ein alter, so der Sport war alles entlang einer gedachten Linie, rechts, oben, Marsch. Und singen nach vorne, vor der gesamten Klasse singen. In der Klasse war getrennt. Mädchen rechts, Buben links, Schuhe ausziehen, dann beten, Frankenhymne und dann ging der Unterricht los. Das war für mich, also wenn ich so diese alten Filme sehe aus dem Nazireich, wie die Kinder in der Schule sitzen, denke ich, ja, das habe ich auch erlebt, da war ich dabei. Weil in NRW diese Schule, auf die hatten Fischertechnikräume, die hatten ein Kino, die hatten eine Diskothek für Kinder. Also das war ganz hochpädagogisch, total modern. Und dann fällst du zurück ins Mittelalter und das war 1978. Wahnsinn.
Und Sie waren ein junger, schmaler.
Ja, ich war unscheinbar. Ich war ein Hämpfling. Ich war immer zu klein. Also auch als ich dann meine Ausbildung da bei Siemens angefangen habe mit 15, war ich so klein, dass die so ein Podest bauen mussten, dass ich so 20 Zentimeter größer war. Und ich habe jeden Tag einen halben Liter Milch bekommen, damit ich noch wachse. Aber es hat funktioniert.
Bei den Mädels abgeblitzt?
Mehr oder minder. Also das war immer ganz schwierig. Ich war halt weder besonders sportlich noch besonders eloquent. Ich war immer sehr witzig. Das fanden die Mädels immer gut. Ich habe immer Späße gemacht, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Das hat so mit 18, 19 ging das dann so einigermaßen los. Also auch ein bisschen so auch mit dem Selbstfinden. Also ich war ja auch Gewerkschaftsfunktionär. Das habe ich ja auch gemacht, weil ich gedacht habe, die Mädel mögen's. Ein toller Typ, steht da vorne und redet. Fanden sie aber nicht sexy. So Gewerkschaftsfunktionäre sind bei Frauen nicht angesagt.
Über den Gewerkschaftsfunktionär Ingo Appelt sprechen wir gleich noch. Was wären Sie geworden ohne die Komik?
Wahrscheinlich Betriebsrat und danach irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich hätte mir vorstellen können, dass ich irgendwann mal so professioneller Gewerkschaftsfunktionär, also wäre ich auch wahrscheinlich so ein DGB-Funktionär oder IG Metall-Funktionär. Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach der Hauptschule haben Sie eine Lehre als Maschinenschlosser gemacht und waren als Jugendvertreter in der IG Metall aktiv. Ein Gewerkschaftsfunktionär, haben Sie gerade schon erzählt. Auf einer Konferenz in Frankfurt hatten Sie Ihren ersten Auftritt auf den Schultern eines Einradfahrers mit einer Kohl-Parodie. Das klingt abenteuerlich.
Ganz genau, so war das damals. Ja, das war spannend. Also das, damals schon Helmut Kohl, das war so meine erste große Parodie, die ich überhaupt gemacht habe. Deswegen hat man dann auch so eine Verbindung dazu. Deswegen war das auch gestern so ganz komisch da mit Beisetzung und dann wie so eine Tournee, erst Straßburg, dann mit dem Hubschrauber darüber geflogen und gesagt, Helmut, jetzt bist du doch mal ganz schön unterwegs. Und wir haben ja quasi gemeinsam angefangen, auf dem auf dem Hochrad, auf dem Einrad, hat sie auf der Schulter, saß ich da bei dem und das war lustig.
Und die Leute haben gejubelt?
Ja, ja, das waren ja alles Kollegen. Da ging es ja darum, dass wir mal zeigen wollten, was so Gewerkschaftsfunktionäre auch an Kultur machen können. Da hatten wir Chöre dabei. Ja, es gibt da Gewerkschaftschöre, die singen sehr schön. Es gibt Theatergruppen und ich war halt der Solist. Ich war halt der das ist aber auch durch reinen Zufall entstanden, weil ich habe da so Bildungsseminare gemacht und ich war mit einem zusammen, der wollte unbedingt einen Comedy-Abend machen, also einen Kabarett-Abend, und er meinte, er macht den Strauß. Und da fing er dann an, Strauß. Und ich habe gesagt, Strauß, da muss ich schon ein bisschen mehr. Wir haben da sicherlich eine unterschiedliche Meinung in der Einstellung. Ich konnte es besser als er. Genauso wie den Kohl. Und auf einmal hatte ich den Brand, Sozialismus und Alkoholismus, zwei Grundelemente zur Gestaltung einer vorstädtlichen Gesellschaft. Also einfach, ich konnte das einfach alles. Irgendwie so aus dem FF raus. Warum, weiß ich nicht. Und dann wurde ich dann so entdeckt, hat der Bildungsstättenleiter hat gesagt, du musst das unbedingt machen. Ich sehe da den Deutschen Kabarettpreis vor mir sitzen. Den habe ich aber nie gekriegt.
In den 90ern, glaube ich, war es dann richtig Rock'n'Roll. Es ging da los, so Rüdiger ab. Hoffmann.
Genau.
Michael Mittermeier und Sie da in diesem Trio Infernale.
Ja, ich habe mir halt dann die Rolle rausgesucht, mach mal den Bösewicht. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung war, aber mir war das alles teilweise zu nett. Also mit der Rüdi, mit Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Und der Michi, der immer so den Süßen, hey, kennt ihr das? Und der Homme, das ist so, das Bürschle halt, ne? Und da wollte ich halt rausbrechen. Und ich habe mir sehr stark diese englischen und amerikanischen Stand-Upper. Das war so, bei Michael ja auch, aber der hat sich diese Charmanten und ich habe mir halt also diese Dennis Leary, Chris Rock, Eddie Murphy, den ersten Auftritt von Eddie Murphy, der hat in einem roten Leder als Einteiler, das war so wie so ein Body, also ein Anzug, das war sexy, der hat dann bis zur Brust offen und der hat nur von Sex geredet und hat Leute parodiert, sensationell, wo ich gesagt habe, das finde ich toll. Aber das war halt in Deutschland neu, das gab es halt in der Form nicht, so dieses Freche, dieses Provokante und dann auch noch eben dieses Offenherzige und auch dieses Versaute. Das war halt da, was war einerseits ein totaler Erfolg, hat mir aber hinterher auch das Genick gebraucht, muss man ganz klar sagen.
Sie sind jetzt 50 geworden,
ja.
25 Jahre auf der Bühne.
Ja.
Ist es immer ein Kampf?
Ja, Kampf, es ist immer Aufregung da. Es ist immer so, du musst dich halt doch immer noch beweisen, du suchst auch immer noch nach der richtigen Rolle. Weil ich immer noch nicht so richtig weiß, was wollen die da unten eigentlich? Weil sich auf die Bühne zu stellen und Männer zu beschimpfen, ausgerechnet ich, ja, der früher mit dem F-Wort unterwegs war, das ist ein interessanter Switch eigentlich. Und der macht mir natürlich Spaß, deswegen ist es immer wieder spannend, weil du weißt nicht, wie die Jungs reagieren oder was die Mädels. Glauben die mir das? Ja, sind die Jungs beleidigt? Ich mag dieses Spiel einfach. Es muss immer eine gewisse Unsicherheit da bleiben, sonst ist es für mich auch langweilig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Maschinenschlosser haben Sie gelernt. Als Auszubildender waren Sie gewerkschaftlich aktiv und sind dann auch irgendwann in die SPD eingetreten. Da sind Sie immer noch. Was ist gerade größer, das Leiden oder die Hoffnung?
Das geht da jetzt schon die ganzen Jahre so. Deswegen bin ich, glaube ich, in der SPD. Ich bin damals in Würzburg als Jugendvertreter von meinem Betriebsratsvorsitzenden in die SPD aufgenommen worden, weil er gesagt hat, sonst wirst du ein Kommunist. Und das war wirklich lustig. Und ich habe dann auch mit der SPD, ich war dann einmal bei den Jusos. Da war ich dann auch einmal bei einer Sitzung bei denen. Die haben mich gefragt, ob ich jetzt so ein reformistischer Marxist oder ein neoreformistischer Marxist. Da habe ich gesagt, nee, ich bin evangelisch und bin wieder gegangen. Also ich konnte so mit diesen ganzen Strukturen bei der SPD eigentlich nicht viel anfangen. Aber ich fand SPD erstmal, weil ich habe einmal im Wasserwerk damals in Bonn, da war ich als Praktikant zu Besuch und habe Willy Brandt sogar tatsächlich dann noch gesehen, der lief da rum und habe eigentlich für mich gedacht, da will ich hin. Also ich hatte eigentlich mal so die Idee, Politiker zu werden. Das war mal eine große Faszination und auch so eine Leidenschaft von mir, das Politische. Aber es hat dazu geführt, dass ich halt unleidlich wurde, weil du laberst wie ein Wasserfall, du musst immer recht haben, du regst dich den ganzen Tag nur auf, du bist immer nur am Bekehren und am Belehren. Das ist anstrengend. Also und du kannst es keinem recht machen. Irgendeiner meckert immer. Es gibt ja nichts Schwierigeres, als Politiker zu sein. Das merke ich ja zum Beispiel auch, wenn ich als Komiker einen Auftritt bei Dieter Nuhr mache und ich habe eine politische Nummer, da passiert nicht viel. Da gibt es den einen oder anderen, der meckert, aber wenn du in einer politischen Sendung wie Maischberger, ja, wenn du da auftrittst und irgendeine politische Meinung vertrittst, da wirst du zugemüllt im Internet mit dieser ganzen frustrierten Politgemeinde. Du wirst fertig gemacht, du wirst angegriffen, du wirst bedroht. Halt die Fresse, du hast keine Ahnung. Du wirst in einem Ton niedergemacht, der, wo du sagst, das gibt's gar nicht. Aber das ist die Politik. Die Politik ist mir ehrlich gesagt teilweise zu derbe. zu brutal, zu gnadenlos, zu rechthaberisch. Das ist mit zu viel Kampf, viel zu viel Krieg. Und da bin ich froh, dass ich da mit meiner Comedy da ein bisschen lockerer dastehe, weil ich muss mich nicht immer für alles rechtfertigen.
Bei Nur im Ersten sind Sie Stammgast?
Genau.
Sind Sie immer so ein bisschen der Wecker?
Ja, so ein bisschen. Nur? Ja, ein Dieter ist ja immer so, ja, hallo, heute. So erzählt er dann mal so ein bisschen. Und ich muss dann hinterher tatsächlich dann ein bisschen mehr, hallo Freunde, hier ist er wieder. Und dann kommt Thorsten und liest eine Geschichte vor und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger. Und ja, aber es ist eine schöne Mischung, finde ich. Ich bin nur teilweise fasziniert davon, wie man mit, ja, für mich als Entertainer, der ja immer möchte, dass auf der Bühne knallt und kracht, der parodiert, singt, Klavierspiel, ein Tempo vorlegt, wo er sagt, Gag, 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 zack, zack, zack und noch eine Parodie. Und da steht so ein Dieter auf der Bühne, ja, das müssen wir mal auch mal, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken und alle lauschen so. Es ist eine Ruhe im Saal auch. Es wird dann ab und zu mal gelacht, sehr schön. Aber es ist insgesamt eine Ruhe im Saal, die ich auf der Bühne nicht ertragen würde. Also ich muss es immer haben, dass es, ich muss, also wenn eine Minute Ruhe ist im Publikum, dann fange ich an, schon Notgags zu ziehen, weil dann muss wieder was passieren, sonst geht's nicht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben schon gehört, dass Sie auch mal an den Beruf des Politikers gedacht haben, sind aber letztlich Comedian geworden. Warum lernen Sie eigentlich so gerne Leute in der Sauna kennen?
Ja, weil die da so offenherzig sind. Lustigerweise, weil man sitzt sich nackt gegenüber und lustig, dann erkennen die einen auch, sie sind doch der Herr Appelt. Und da
die
kann,
sprechen Sie an?
Die sprechen mich
so
dann auch
Handtuch
an.
So von Handtuch zu
Handtuch? So von Handtuch zu Handtuch und da kannst du auch über alles reden und ach die Frau und ach das ist gar nicht deine Frau, das ist deine Geliebte und ihr seid hier im Hotel. Ach ja, erzähl mal. Weil es ist ja eh so eine intime Situation und ich kann das ganz gut und also Intimitäten herauslocken und auch darüber reden. Deswegen mache ich das ja auf der Bühne auch. Also ich bin teilweise mit dem, was ich mit dem Publikum bespreche, worüber wir da so reden, teilweise intimer als ein Paar, das zusammen unter der Decke liegt. Weil teilweise, man traut sich ja bestimmte Dinge nicht zu sagen oder es ist einem peinlich. Und ich spreche das einfach direkt an und direkt aus. Ne? Wirkst auch gerne. Ne? Und dann kommt alles raus und dann stimmt, hast recht, ja, stimmt, macht mal alle genauso. Diese Offenherzigkeit, die mag ich einfach, weil es geht mir darum, so ein bisschen so die Wahrheit rauszuziehen. Und da bin ich so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Paartherapeut eigentlich. Also da habe ich es auch so ein bisschen gelernt. Also ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, wie arbeiten Therapeuten. Und ich bin eigentlich im Prinzip der provozierende Therapeut, der sich vor allen Dingen auf die Männer eingeschossen hat, gesagt, ihr seid das größere Problem in der Beziehung. Sieht Mario Barth ganz anders. Das sieht er ganz anders. Er sagt, die Frau ist das Problem, ich trenne euch. Ne? Also ich bin quasi der gegen Mario.
Besser ist besser. Was ist an Ihnen schwierig?
An mir? Mhm. Ich rede zu viel. Ich habe manchmal so Redeflash, so wie jetzt halt auch. Meine Frau findet das manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich unglaublich viel rede. Also ganz anders, als normalerweise die Beziehungen laufen. Und ansonsten, was ist an mir schwierig? Ansonsten, nee, also eigentlich bin ich ganz, ganz einfach. Auf der Bühne, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es manchen Leuten manchmal einfach zu offenherzig ist. Also ich habe das neulich irgendwo, habe ich ja auch dieses Schwulen-Thema. Das ist etwas, was mich ja immer auch interessiert, weil daran erkennst du die Toleranz. Deswegen finde ich jetzt ja auch die Ehe für alle so gut und eigentlich viel zu früh. Ich sage, ey, wie peinlich ist das für ein Land wie Deutschland? Wir hinken da dem 20 Jahre locker hinterher. Dass unsere Kanzlerin Angela Merkel dagegen gestimmt hat, das will mir nicht in den Kopf. Wie kann eine Frau, die sich für die Flüchtlingsfrage einsetzt, eine Frau, die in dieser Bundesrepublik Deutschland, die in dieser Welt lebt, wie kann die gegen die Homo-Ehe sein? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Weil das zeigt unsere Toleranz. Also mir geht es ja gar nicht darum, selber schwul zu sein, aber wenn man für schwul gehalten werden kann, ohne dass es einen berührt, ohne dass man, nein, will ich nicht, nein. Also das finde ich ja immer so irre, dass gerade Männer sich immer gegen diesen Vorwurf, homosexuell zu sein, dass sie sich total dagegen wehren. Das zeigt Intoleranz. Und Leute, die gegen Schwule sind, die sind auch in der Regel gegen Frauen, die sind auch in der Regel gegen Ausländer. Also Homophobie ist verbreiteter als wir denken. Das sehe ich jeden Abend. Und das zeigt einfach, wie rückschrittlich wir teilweise noch sind. In allen Bereichen teilweise. Also, wo bin ich? Auch Erziehung. Bei uns ist es immer noch so, die Frauen erziehen die Kinder in 90% aller Fälle. Und die Männer sind diejenigen, die das Geld verdienen. Wir sind immer noch in den 50er Jahren, wenn es um Erwerb, wir reden dann immer um die Gleichberechtigung der Frau. Wir müssen die Männer beschweren. Man muss den Männern die Kinder aufs Auge drücken, damit die im Zweifel, wenn die Kinder krank werden, auch mal einspringen müssen. Weil das ist das dieses Problem mit mir. Keiner will gebärfähige Frauen einstellen, weil sie alle Angst haben. Die fallen aus 2 Jahre. Ja, was mache ich dann? Du kannst keine Karriere so planen, wenn du Kinder haben willst als Frau. Unfassbar schwer. Und das muss man den Männern auch mal mit, die muss man auch mal mit reinziehen ins Boot und sagen, wenn du Kinder kriegst, dann musst du auch mal ran. Du musst mal ein freiwilliges, ja, was heißt freiwillig, du bist verpflichtet. Ich habe vor einer Woche ungefähr, habe ich im Publikum nachgefragt, 500 Leute, und ich frage, welcher Mann hat schon mal ein Erziehungsjahr genommen? Hat sich einer gemeldet, ein einziger. Und ich sage, was bist denn du vom Beruf? Beamter. Ja, das sind die Berufe, die sich's leisten können. Jeder, der in der freien Wirtschaft arbeitet, der kann keine 2 Jahre aussetzen. Und das müssen wir ändern. Das heißt, wir drücken den Männern die Kinder aufs Auge. Was glaubst du, wie schnell Kindertagesstätten bei der Deutschen Bank, überall, weil die müssen die ja mitnehmen, dann die ganzen Hedgefondsmanager. Dann nimmt sie mit, die Kinder. Also man muss sich mal vorstellen, im Bundestag dürfen Kinder gar nicht rein. Die müssen da rein. Und man muss eigentlich die Kinder überall mitnehmen können. Also dass man eben Beruf und Familie zusammenkriegt, das muss man vor allen Dingen an Männern exerzieren und nicht an den Frauen.
Herr Appelt, das mit dem Politiker würde ich mir nochmal überlegen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
Nein, ja? Lieber Therapeut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Heiratsanträge im Fernsehen vor laufender Kamera können schiefgehen. Sie haben es vor 2 Jahren gewagt. Bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises haben Sie Ihrer Freundin Sonja einen Antrag gemacht. Wie sicher waren Sie?
Ja, wir waren ja schon verlobt, ganz ehrlich. Also ich hatte ja schon, glaube ich, Ostern rum, habe ich ja schon den offiziellen Antrag bei den Eltern gemacht. Also ich habe gesagt, also pass mal auf, das geht jetzt nicht mehr so weiter, wir werden jetzt heiraten. Dann haben die gesagt, ja super. Es gab also auch schon einen Verlobungsring, also ich wusste, dass sie wollte. Aber es gab nie so diesen offiziellen, so dieses auf die Knie gehen oder im Glas einen Ring oder irgendwie sowas, so ein Ritual, das gab's halt nicht. Und der Comedypreis ist natürlich das, man kennt uns da. Also sowohl meine Frau arbeitet hier am Quatschclub, sie ist also in der Comedy-Szene sehr bekannt, die kennen die alle, mögen sie auch alle, mich kennen sie natürlich auch alle. Also das war so ein Rahmen, wo man so unter Freunden, so quasi so als Familienersatz in Anführungszeichen, wo man sich hinstellt und sagt, so, ich hatte auch gar nicht geplant, weil ich stand da, ich wusste auch nicht, dass ich einen Comedy-Preis, also einen Comedy-Preis habe ich noch nie gekriegt, habe noch nie einen Preis bekommen. Und dann war ich ganz perplex und ich habe mit ihr zusammen eine Woche vorher Fernsehen geguckt. Und da hat Justin Timberlake seiner Frau eine Liebeserklärung gemacht. Die sind ja schon verheiratet. Aber so auch bei einer Preisverleihung und so, das hatte ich wohl irgendwie im Hinterkopf. Und dann ist es so mit mir durchgegangen. Aber es hat funktioniert.
Dagegen war die Hochzeit ja dann sehr klein, sehr heimlich in Las
Vegas.
Ja,
klein und heimlich. Also wir hatten schon einen Livestream, so ist es nicht. Also man konnte sich übers Internet, jeder, der so einen Code gekriegt hat, der konnte sich das live angucken. Es hat nur leider technisch nicht funktioniert. Das heißt, das Ding ist erst dann 12 Stunden später reingestellt worden. Das war eh so mitten in der Nacht, weil wenn du in Las Vegas heiratest, dann ist es da abends um 8, dann ist es hier morgens um 5 oder was weiß ich. Also totale Zeitverschiebung. Nee, aber ich wollte auch so dieses für uns machen. Ich habe die Schwiegereltern noch mitgenommen, die sind ganz süß. Und weil ich hatte auch immer ein bisschen Angst vor der Party. So, wenn du so die ganzen buckligen Verwandten einladen musst und wen lädst du jetzt nicht ein, wen willst du dabei haben, wer ist dann wieder beleidigt, wenn er nicht dabei sein darf oder was weiß denn ich. Ich habe noch nie eine Hochzeit erlebt, die wirklich cool war. Also wirklich eine richtig geile Hochzeit. Es war immer irgendwie spießig und langweilig und das wollte ich nicht.
Und Las Vegas war das dann in so einer Wedding Chapel?
Genau.
Waren Elvis oder der Standesbeamte?
Der Standesbeamte, das ist ja Friedensrichter, der hat also eine Lizenz zum Verheiraten, der darf das und der kommt als Elvis da an. Wir haben in so einer kleinen Laube im Garten, das war so draußen, das war so ein kleines, eigentlich, da passen nur 5 Leute rein, so ganz klein. Und da hat er dann gesungen erstmal, It's Now or Never war das erste. It's Now or Never. Und dann konnte ich ja nicht so gut Englisch und der hat da irgendwas erzählt von The Marriage is a great ritual and bla 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 und bla bla bla. Und ich habe immer nur Yes, I will, Yes, I do, habe ich immer zu jedem zweiten Satz. Und er immer nur Not yet, not yet. Das war wirklich sehr lustig. Aber dann hat's geklappt, nach einer Viertelstunde ist man durch und dann sind wir nach Paris gefahren quasi, wir waren dann im Eiffelturm und haben dann da noch was gegessen, das war sehr schön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ihr neues Comedy-Programm heißt Besser ist besser. Es zielt auf die Männer. Wir Frauen kriegen aber auch einiges ab, dass wir zum Beispiel im Fernsehen oder Kino immer alles kommentieren und Männer ja nur gucken wollen. Sie stürzen sich auf jedes Klischee, oder?
Muss ich ja sagen, ich habe eben auch diese Erfahrung. Ich hatte auch mal eine Frau, bei der war das ganz extrem ausgeprägt. Die hat immer und überall gequatscht. Selbst wenn du in der Comedy warst, einen Kollegen angeguckt, die saß dann hier. Die hat die ganze Zeit geredet und hat das ist mir auch schon passiert. Bla 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 bla. Sehr, sehr lustig. Also viele von den Klischees, die ich da auf der Bühne auch abarbeiten, die gibt's tatsächlich. Meine Frau sagt immer, das bin ich nicht. 30-40% im Programm doch ist sie. Und es ist interessant, dass diese Unterschiede zwischen Mann und Frau überhaupt noch gibt. Das hätte ich auch gedacht. Ich bin ja so Brigitte-Generation. Ne? Wir sind ja so groß geworden. Frauen und Männer sind sich total gleich, sind sich ähnlich. Und das sind so 2-3% Unterschied. Das ist viel stärker ausgeprägt. Allein in der moralischen Bewertung. Ja, also Frauen sind ja nie schuld. Frauen haben gute Gründe. Und so ist das eben. Man hat mit Frauen, Frauen haben ein ganz anderes Image. Sie haben auch eine ganz andere Wahrnehmung, auf was Humor auch anbelangt. Wenn Frauen lachen, deswegen sind Frauen ja in der Comedy so unglaublich wichtig, da müssen Sie mal drauf achten, wenn Sie Comedy-Shows im Fernsehen gucken, schauen Sie mal immer die Publikumsschnitte an. Die gehen immer zuerst auf Frauen, immer. Man sieht ganz selten Männer lachen, weil Männer lachen, weißt du nicht, die könnten auch bei der Hinrichtung dabei sein. Wenn Frauen lachen, dann weißt du, alles ist gut. Deswegen machen wir das so gerne. Wenn die Frauen lachen, ist alles prima, ich habe einen geilen Job.
Mann und Frau treibt sie um, aber auch Parodien. Ja. Politiker heute nicht mehr so, aber...
Nee, die sind ja alle weg.
Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Til Schweiger, die haben sie alle drauf. Kommen die ihnen zugeflogen oder entwickelt sich sowas?
Das entwickelt sich in der Regel. Meistens irgendeine kleine Idee, also oder sagt diesen Nick Chiller, diese Baller. Das habe ich mir halt angeguckt und gesagt, das passt doch überhaupt nicht. Weißt du, so ballern und schießen und so. Also mit der Stimme, da musst du ganz anders klingen. Und so auf einmal hast du die drin. Und manchmal bin ich auch selber erstaunt, gerade bei Til Schweiger, wenn ich den so richtig, jetzt so hier aus der Lameng raus, ist mal so ein bisschen, naja, aber ist auf der Binnenste und dann ist die ganze Zeit als Til Schweiger rede. Denn ich höre das dann auch so aus der Monitorbox und ich sage, das ist der. Also ich höre mich ja nicht mehr raus. Und ich habe ja immer auch darauf geachtet, dass ich die Parodie nicht so überziehe. Also es gibt ja so diese Parodisten, das war der Helmut Kohl ein schönes Beispiel für gewesen. Also wir sind gemeinsam solidarisch. So wurde der immer parodiert. In Wirklichkeit hat er ganz anders gesprochen, also eher so lässig, felsig. Also gar nicht zurückgedrückt und blablabla, wie es ist immer gemacht. Also manchmal ist Comedy auch zu stark überzeichnet. Aber leider haben wir das ja kaum noch. Es gibt ja eben, wen haben wir noch? Florian Schröder, ein Kollege, die überhaupt sich noch an dieses... Politiker parodieren ranmachen und gerade Florian macht das auch, glaube ich, noch intensiver als ich, also mehr Politiker. Ich habe mich da auch eher davon losgelöst.
Herbert Grönemeyer. Herbert. Ist doch ein ganz großer Favorit.
Ist ein ganz großer Favorit und ich bin sehr dankbar dafür, dass es den überhaupt noch gibt. Die alle ja noch. Das ist ja das Irre, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, stehe als Udo auf der Bühne, ne? Ganz locker und so, und Herbert habe ich gemacht die gibt's alle noch. Ja, Udo ist noch auf Tournee, Herbert Grönemeyer läuft im Radio. Ich bin sehr dankbar, Kollegen, dass ihr so lange durchhaltet. Anscheinend kommt auch nicht so viel Geiles hinterher.
Und Ihre Kinder haben gedacht, Sie hätten Herbert Grönemeyer erfunden?
Nein, das habe ich Ihnen eingeredet. Weil wenn die im Radio hören, sage ich immer, das war der Papa. Und die Kinder, ja, der Papa ist wieder im Radio. Nee, warum soll man sie nicht in dem Glauben lassen?
Am Ende gibt es bei uns immer ein Geschenk.
Echt? Mhm. Da freue ich mich ja. Was gibt's denn?
Das klingt
eine
wie
Stofftasche.
Der Ruf
ich sehe schon mal eine Stofftasche.
Das klingt wie der Ruf nach Schokolade. Ich schenke Ihnen Herbert Grönemeyer.
Ja, natürlich. Das ist schön. Aber das ist die Live-Bochum.
Ist die Live-Fassung.
Das ist ja toll. Gib mal her. Komm, zack, zack.
Rüber. Herbert Grönemeyer live in Bochum.
Ich glaube, der kann mich nicht leiden.
Warum?
Ich glaube, der mag das nicht. Der hat so diesen Humor nicht. Das ist mir ja immer so wichtig, dass Leute über das, was ich mache, noch mitlachen können. Aber der hat sich noch nicht positiv geäußert. Westernhagen war ja total positiv berührt, aber Herbert redet nicht mit mir. Da sagt sie wahrscheinlich, was soll das?
Ingo Appelt, heute in SWR1 Leute.
Gerne wieder. War ich schon rum?